Was mir, glaube ich, noch ganz, ganz wichtig ist und was, glaube ich, unseren Gästen sehr wichtig ist, dass Luxus im Detail ist. Und ich hoffe, dass wir die Zeit gut genutzt haben, um auch wirklich Details überall zu setzen, sei es im Service oder auch mal so ein bisschen sowas im Zimmer oder im Restaurant, was man so sieht und das einem so ein kleines Lächeln aufs Gesicht zaubert.
Hallo zu Nimm mich mit, der Urlaubspodcast der Derto Group. Mein Name ist Dominik Hoffmann und an meiner Seite, ja, heute ganz besonders, ist Tourismusexpertin Saini Sabaneh. Hallo Saini.
Ja, hallo. Ja, Saini, die sich gerade freut wie ein kleines Kind. Tatsächlich, weil es geht in die Sonne. Ich werde das auch heute nochmal betonen. Das ist nicht immer selbstverständlich, wenn man sich so die Urlaubsdestination anschaut, das Wetter. Und wir gehen ja wirklich in die Sonnengarantiedestination. Ich glaube, das kann man jetzt im Winter oder im Herbst, ja, je nachdem, absolut, wie man es sehen will, hier gerade nicht oft genug betonen. Die Nächte sind schon sehr kalt, aber eben nicht in Dubai. Und dann auch noch mit diesem tollen Hotel. Also du bist ja auch Dubai-Fan. Und wenn man sich da mit der Hotellerie beschäftigt, dann ist das ein neuer Maßstab für mich. Ganz besonders, dass wir sowas jetzt schon so früh nach Eröffnung hier kennenlernen dürfen. Mit tollen Einrichtungen. Du weißt es natürlich, da wird ein Infinity Pool im Spiel sein. Und ich folge auch schon ganz lange einem Restaurant mit dem wunderschönsten Ausblick. Wir werden vom The Kalender noch hören. Das ist für mich echt gerade, ja,
the place to be. Das Nonplusultra.
Ja.
Ja, Mann. Toll. Darüber werden wir alles sprechen mit Marco Küffner, Hotelmanager des Jumeirah Mazar Al Arab. Hallo Marco, herzlich willkommen.
Hallo Saini, hallo Dominik, schön, dass ich hier sein darf.
Schön, dass du da bist. Toll, dass du dir die Zeit nimmst. Wir sind dir 3 Stunden zurück, so kann man das sagen. Ne? Bei dir ist jetzt ungefähr 17
richtig
Uhr.
Ja. Genau, später Nachmittag.
Später Nachmittag.
Und auch noch ein bisschen hell, weil auch damit habe ich mich in letzter Zeit beschäftigt. ja, ist so, Dominik. Es ist so, wenn man in Urlaub fliegt, gerade jetzt so Herbst, Winter, und es wird dann überall schon so langsam dunkel, dann schaut man, wie viele Sonnenstunden hat man pro Tag. Auch da seid ihr sehr weit vorne, oder? Wie ist es gerade?
Ich wollte gerade sagen, also Wetterbericht ist relativ einfach immer, wie du das schon gesagt hast. Es scheint auch noch, die Sonne ist jetzt 17.15 Uhr, jetzt geht sie dann demnächst unter. Aber ja, wunderbar, schöner Sonnenaufgang am Morgen gegen 7.30 Uhr und ja, bis 18 Uhr. Und da sind wir relativ sonnensicher, wie ja bereits gesagt.
Ja, sonnensicher. Ah, Sonnensicherheit, das wollen wir auch. Ich habe mir erlaubt, dich so ein bisschen zu googeln, ein bisschen zu screenen. Wie bist du eigentlich grundsätzlich zur Hotellerie gekommen? Wer oder was hat dich dahin gebracht?
Also ich habe einen Drang, in die Welt hinauszugehen. Schon seitdem ich ein kleines Kind war, wollte eigentlich ursprünglich Pilot werden, weil mich andere Kulturen, andere Länder schon immer fasziniert haben. Bin dann aber doch irgendwie an der Gastronomie bzw. Hotellerie hängen geblieben. Und zwar war das so, als ich 15 war. Ich komme aus einer kleinen Stadt in Bayern und wollte unbedingt natürlich mobil sein, wie jeder Teenager, und wollte mir unbedingt eine Vespa damals kaufen. Und da haben natürlich meine Eltern gesagt, das ist schon ein schönes Ziel oder ein schöner Traum, den du in deinen Kopf gesetzt hast, aber der kostet viel Geld und dann musst du für arbeiten. Und dann habe ich dann angefangen, in einem italienischen Café bei uns in der Innenstadt zu jobben. Eigentlich nur, um mir diesen Roller zu finanzieren. Und fand es aber so cool, Samstag, Sonntag mit meinen Gästen zu sein. Da gab es auch viele Stammgäste, diese Café, die so wirklich da immer hingekommen sind, dass sich auch Freundschaften entwickelt. Und es hat mir, wie gesagt, so viel Spaß gemacht, dass ich mir gedacht habe, okay, also Gastronomie bzw. Hotellerie, mit Gästen arbeiten, mit Leuten arbeiten, ist das etwas, was ich unbedingt machen wollen würde. Und so bin ich dann in die Hotellerie gekommen. Habe dann, als ich dann meine Schule fertig gemacht habe, dann mit meiner Ausbildung angefangen, in Frankfurt ursprünglich, und von dort aus ging es dann nach der Ausbildung ja in die große weite Welt, ne, wie du so ein bisschen gesagt hast. Also coole Stationen. Ich habe zweimal London gemacht, ich war in Miami, ich war in Budapest, in Hongkong, in Festland China, in Russland, und jetzt bin ich in Dubai.
Ja. Also sind die Eltern eigentlich schuld, ne? Die, so erzieherische Maßnahme.
Der Roller.
Erzieherische Maßnahme ist eigentlich schuld, ja. Und dass eine Vespa sehr, sehr teuer ist.
Ja, stimmt.
Ach, ich finde das so schön, weil tatsächlich, ich habe da noch nie dran gedacht, aber Marco, da haben wir was gemeinsam. Ich wusste es auch schon sehr früh und ich habe auch eine Vespa gehabt und bin dafür in einem Café jobben gegangen.
Wow, das ist cool,
Ja,
sehr cool.
es ist, ja, meine war dunkelblau. Kleiner
Okay,
Ausflug
meine war
hier.
schwarz mit einem cognacbraunen Ledersitz drauf.
Oh, schick. Okay, das hört sich schon sehr geschmackvoll an. Und das, ja, es trifft dann auch eigentlich auf deine Stationen zu. Du hast immer schöne Adressen gehabt, oder?
Ja, ich muss sagen, ich habe wirklich oftmals einen Glücksgriff gehabt, eigentlich immer einen Glücksgriff gehabt, ne? Da war wirklich viel Unterschiedliches dabei, ne? Also zum Beispiel, Miami ist ganz anders wie London, logischerweise, ja. Und Moskau war auch wieder ganz anders wie Hongkong damals. Also da waren wirklich immer unterschiedliche Destinationen mit bei und un sehr unterschiedliche Kulturen, was ich immer sehr, sehr interessant finde, mit anderen Kulturen zusammenzuarbeiten und die auch kennenzulernen, was natürlich ein bisschen anders ist, wenn man vor Ort wohnt, als wenn man jetzt nur auf ein, 2 Wochen in den Urlaub hinfährt. Und ja, also aus jeder so ein bisschen was mitgenommen und immer viel Spaß gehabt und auch immer viel gelernt.
Das heißt, Dubai ist jetzt auch dann deine erste Station, das Jumeirah?
Nein,
Also in Dubai?
für Jumeirah habe ich schon in London gearbeitet. Dort haben wir ein Hotel, das heißt Jumeirah Carlton Tower in Knightsbridge, Belgravia, also wunderschön von der Location her. Und da war ich für 2,5 Jahre. Das habe ich zusammen mit einem großen Team eröffnet. Und danach hat dann die Firma gefragt, ob ich das Ganze nicht nochmal auf ein bisschen größerem Skala machen möchte hier in Dubai. Und so kam ich dann nach Dubai. Und es hat sich für mich sehr angeboten. Ich habe noch nie im Mittleren Osten gemacht, was ich sehr, sehr spannend fand. Und auch generell nach Covid hat sich, glaube ich, Dubai wirklich als eine der Top-Tourismusdestinationen auf der Welt herausgestellt, wo unglaublich viel los ist, wo es unglaublich viele coole Konzepte gibt. Und natürlich fand ich das extrem interessant und super spannend, hierher zu kommen und dann hier wieder eine Hoteleröffnung zu begleiten.
Ja.
Ja, also da kann man eigentlich nicht Nein sagen bei
Genau.
so einem Projekt. Und es wird wahrscheinlich so sein, solltest du irgendwann noch mal raus wollen in die weite Welt, wird's schwierig. Denn das ist schon ein neuer Maßstab oder man sagt, man setzt die Messlatte noch mal höher, oder?
Ja, vor allem gibt Dubai einem sehr viel Möglichkeiten in der Hotellerie wirklich tolle Dinge zu gestalten. Erstmal, ja, die Messlatte ist sehr hoch gesetzt. Sie wird sehr hoch gesetzt von unseren Mitbewerbern und natürlich auch vom Gast selbst, ne, der die anderen Hotels hier, die Restaurants in der Stadt kennen und lieben lernt. Und da gibt es wirklich, wirklich viel, viel Tolles, was hier gemacht wird. Und es spornt uns natürlich an. Und auf der anderen Seite auch Dubai großartigerweise die Möglichkeit, dass wir wirklich die allerbesten Talente aus der ganzen Welt hierher bringen können, seien es unsere Köche oder auch unser Front-of-House-Team, wo wirklich Leute mit unglaublich tollem Background, Experience und auch wieder sehr, sehr viele unterschiedliche Kulturen hier sind, die dann ein ganz großartiges Gästeerlebnis gestalten.
Ja, da
Schön.
sprechen wir dann auch im zweiten Teil bitte nochmal drüber, wenn wir dann uns das Hotel so genauer anschauen. Vielleicht kriegen wir eine kleine Führung von dir. Dubai und Luxushotellerie, das ist ja etwas, was krass zusammenpasst, was richtig gut ist. Du hast es gerade auch schon erwähnt. Was würdest du sagen, ist so dieses Besondere an der Luxushotellerie, gerade in Dubai? Und was habt ihr da auch dann für das Hotel nochmal besonders entwickelt? Vielleicht auch so Richtung Vision oder was soll den Gast auch erwarten mit Blick auf Luxus im Jumeirah Mazar al-Arab.
Also ich glaube, generell haben wir versucht, Luxus ein bisschen weiterzuentwickeln. Natürlich hat sich in der Vergangenheit Luxus über Annehmlichkeiten definiert. Na, wie viele Restaurants hat man oder wie viele Pools hat man oder wie viele Limousinen hat das Hotel? Das ist natürlich ein bisschen aus der Mode und aus der Zeit gekommen und ich glaube, Leute legen da vielleicht nicht mehr ganz so viel Wert drauf. Was für uns spannend war zu entwickeln, eine Brücke zu bauen zwischen einem Hotel, das 386 Zimmer hat und dementsprechend natürlich eine gewisse Größe hat, Aber wie können wir es schaffen, dass sich das Hotel intim und persönlich anfühlt? Und es ist uns, glaube ich, ganz gut gelungen. Also es fängt im Innendesign an, wo sehr, sehr viel kleinere Räume geschaffen wurden, auch in den Public Areas, an den Pools und sowas, dass es sich nie anfühlt, als wäre man in einem großen Hotel. Und dann haben wir versucht, das mit dem Service zu paaren. Ne? Also wir haben fast 50 Butler, die sich um unsere Suitengäste kümmern. Wir haben nochmal 50 Leute in unserem Guest Relation Team, die sich um alle anderen Gäste kümmern und wirklich versuchen, dass wir das Gefühl eines Boutique-Hotels dem Gast geben und er aber trotzdem die Annehmlichkeit von einem größeren Hotel benutzen kann, ja. Und so schaffen wir es, glaube ich, diese Brücke zu bauen und ein sehr, sehr, sehr interessantes Gästeerlebnis zu kreieren.
Du hast gerade gesagt, was zum Beispiel vielleicht nicht mehr ganz so wichtig ist oder worauf die Gäste nicht mehr ganz so viel Wert legen. Und jetzt würde ich mich, obwohl schon eines gewissen Alters, noch als relativ jung, zumindest im Kopf bezeichnen und hätte gedacht,
das kann ich bestätigen.
Zumindest im Kopf und im Herz natürlich,
ja,
dass ich zum Beispiel keinen Butler brauchen würde. Hätte ich gedacht, habe ich immer gedacht, bis ich letztes Jahr Anfang des Jahres das erste Mal in den Genuss gekommen bin, so einen modernen Butler-Service zu erleben. Und ich freue mich schon total, in der zweiten Folge noch mehr davon zu hören und kann jetzt hier schon sagen, ich fand es richtig, richtig gut. Weil es auch wieder was Persönliches ist, ein persönlicher Service. Und es ist nicht so, wie wir das von früher kennen. Da steht jetzt nicht unbedingt, ja, es ist nicht wie in einem alten Film, dass dir auf dem Silbertablett Tee serviert wird. Ihr wisst vielleicht, was ich meine. Sondern dein Urlaub wird einfach verbessert. Dein Aufenthalt wird abgegradet, kann man so sagen. Also ich freue mich da echt drauf, weil das, ja, ich habe es neu für mich vielleicht wiederentdeckt, weil man es früher anders kannte. Und das andere, was ich spannend finde, ist, du sagst immer, wir haben entwickelt und wir haben uns das angeschaut, wir haben das neu gemacht. Ab wann warst du denn dann dabei? Weil ihr habt im März diesen Jahres erst eröffnet, also ihr seid wirklich noch ein neues Hotel. Und wann ging es dann für dich nach Dubai und ja, wann kam quasi die Hardware, wann so die Soft Skills oder diese Sachen, dieser persönliche Touch, den ihr dann noch erarbeitet habt?
Also ich bin, glaube ich, ich habe es ehrlich gesagt nicht gezählt, aber ich bin so Mitarbeiter 4, 5, irgendwie sowas. Und ich bin nach Dubai gekommen Ende Januar 2023. Wir haben das Hotel eröffnet am 14. März 2025. Also das heißt also, ich war knapp 2 Jahre vorher hier. Als ich ankam, war das ein Betonklotz, da waren kein Fenster drin, da waren keine Kabel verlegt, da war nichts eigentlich, da war kein Baum gestanden. Also es war alles sehr spannend, es war wirklich eine ganz typische Baustelle. Und das heißt also, wir hatten viel Zeit, uns zu überlegen, wie wir es gestalten wollen, wie unsere Konzepte sein sollen. Und was mir, glaube ich, auch ganz, ganz wichtig ist und was, glaube ich, unseren Gästen sehr wichtig ist, dass Luxus im Detail ist. Und ich hoffe, dass wir die Zeit gut genutzt haben, um auch wirklich Details überall zu setzen, sei es im Service oder auch mal so ein bisschen sowas im Zimmer oder im Restaurant, was man so sieht und das einem so ein kleines Lächeln aufs Gesicht zaubert.
Ah, schön. Das finde ich auch gerade toll. Und das ist für mich auch nochmal Luxus. Also wenn auf so etwas geachtet wird und du merkst, ach, da hat sich jemand 2 Jahre vorher Gedanken gemacht. Weißt du? Das finde ich toll.
Ja, also wirklich, ja. Es ist dein Baby. Es ist dein Baby und es ist aber auch genau diese Leidenschaft, diese Freude. Es ist alles dabei und wenn das weitergetragen wird, weitergelebt wird, schön. Ja.
Also. Ich würde gerne noch was zugeben. Und zwar habe ich mich ein bisschen vertan in den Vorbereitungen. Ich habe nämlich gedacht, weil ich mal durch das Jumeirah Beach Hotel gegangen bin, dass wir heute vielleicht darüber sprechen oder dass das irgendwie eine Art Upgrade bekommen hat. War es dann natürlich auch nicht, anderer Name. Aber es ist da sozusagen das dritte Hotel, was dann dort im Bunde steht. Und das andere sind dann Schwesterhotels. Also zumindest von Jumeirah.
Also von Jumeirah stehen insgesamt 7 Hotels nebeneinander. Das hört sich jetzt erstmal viel an, aber das ist eigentlich ganz cool, weil sie alle sehr, sehr unterschiedlich in ihrer Designsprache sind und glaube ich, auch ein bisschen andere Gefühle ansprechen. Die Idee.
Aber so ganz eng beieinander ist es Burj Al Arab, das Jumeirah Beach Hotel. Nee,
überhaupt nicht, ey. Ist nicht eng. Das, aber ist
eng,
aber.
Nee, nicht eng beieinander, sondern einfach da, wo man auch durchgehen kann. So, also, wie wir es, oder einige, wie ich, wie einige Gäste, die auch jetzt zuhören, das schon gemacht haben, oder? Also, dieses Dreieck da, oder liege ich da komplett falsch?
Nee, das ist. Du meinst, dass was aussieht wie eine Welle, oder was meinst du?
Ja, genau.
Wie so ein Segel, also das, oder sowas?
Ja, also das Jumeirah Beach Hotel und den Burj Al Arab, wo man dann drauf schaut.
Ja.
So, die ja da. Und das Masa al-Arab liegt doch dann daneben.
Im Eck. Genau. So meinst du das nicht? Mit Dreieck. Jetzt verstehe ich.
Mit dem Dreieck, genau. Also das mit engen Beinen, also das alles, dass die drei sozusagen nicht zusammengehören, aber Schwesterhotels sind, wie auch immer man das bezeichnen möchte.
Genau, ist auch richtig. Also Markus, sorry, wenn ich es sage, aber es geht noch weiter. Also es geht neben dem Jumeirah Beach, geht's noch weiter.
Ich meinte halt trotzdem die drei.
Aber ich habe es auch verwechselt, Dominik. Halt, ich gebe es zu. Ja, warum? Weil diese ganz bekannte Form, ich habe früher immer Welle gesagt, aber ich glaube, Marco, du kannst mich korrigieren, ist es ein Segel? Das Jumeirah Beach, ein Landmark schon seit, ich sag jetzt mal, für mich in der Touristik, vielleicht 25 Jahre, also wirklich eins der ersten, an das ich mich erinnere.
Das ist so krass. Ja.
Und ich habe auch wirklich gedacht, auf den ersten Blick, das wurde upgegradet. Und dann habe ich gesehen, nee, das ist ähnlich, aber moderner, schöner. Also ich will, das Jumeirah Beach ist wunderschön, aber das ist, ihr habt da nochmal eins draufgesetzt und es ist so gebaut, quasi daneben, dass man aber vom Jumeirah Masa Al Arab von deinem Hotel so schön aufs Burj Al Arab schauen kann. Das ist echt cool. Liege ich da richtig?
Also ihr versteht euer Handwerk und ihr habt eure Hausaufgaben sehr, sehr gut gemacht. Da ist eigentlich fast alles richtig. Das erste Hotel von uns hier am Strand war das Jumeirah Beach Hotel. Oh, das war 1997 und du liegst vollkommen richtig, Sandy. Die Inspiration war tatsächlich die Form einer Welle.
Ja, also doch.
Genau, die Inspiration für Burj Al Arab 1999 war das ein Segel. Und so ein bisschen einfügen in das Ganze tut sich dann unser Hotel, wo die Inspiration so an eine Yacht, eine Superjacht war. Ne?
Cool. Das kann man sich, finde ich, viel besser merken.
So war der Gedanke oder so war die Inspiration vom Architekten. Der Architekt übrigens auch eine ganz coole Story ist Sean Killer. Sean Killer ist auch der Architekt, der das Burj Al Arab entworfen hat. Da erinnern sich vielleicht einige der Hörerinnen und Hörer an die Geschichte mit der Serviette, wo ursprünglich sich Sean Killer und der Scheich von Dubai getroffen haben und die ersten Sketche für das Burj Al Arab auf eine Serviette gemacht haben. Und Sean Killer ist ein sehr, sehr bekannter Architekt, auch über die ganzen 25 Jahre geblieben, hat zuletzt zum Beispiel das Museum of the Future entworfen, an der Sheikh Zayed Road, auch hier in Dubai. Und wie gesagt, hat sich verantwortlich gezeigt für die Architektur von unserem Hotel auch.
Richtig schön. Und die arabische Gastfreundschaft, habt ihr dann auch entsprechend anders interpretiert, neu interpretiert, an den anderen angeglichen, mit aufgenommen? Wie ist so diese arabische Gastfreundschaft, die ja wunderbar auch mit Luxus harmoniert, das weiß man ja von Dubai auch. Was war so da euer Anspruch und wie habt ihr das umgesetzt und wie wirkt das auch so auf die Gäste und auf dich natürlich auch persönlich?
Also ich möchte ganz ein bisschen weiter ausholen, weil ich die Geschichte sehr schön finde. Arabische Gastfreundschaft, wenn wir darüber sprechen, dann erzählen wir eigentlich gerne, wofür dieser Raum, der geografisch auf ganz, 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 ganz früher gestanden hat, als Reisende aus Asien nach Europa über diesen Geografieraum gekommen sind und sich das da schon herausgestellt hat, wie eben die Araber die Leute empfangen, sie in ihre Behausung, in ihre Zelte willkommen heißen, ihnen auf Englisch würde man sagen Food and Shelter, ne? Also Essen und eine Bleibe gegeben haben, das also wirklich schon über Jahrhunderte zurückgeht. Daraus entwickelt sich für uns der Ansatz, wirklich jeden herzlichst willkommen zu heißen bei uns unterzubringen. Und auch wir haben auch gewisse kulturelle Elemente mit reinzubringen. Ne? Also Datteln zum Beispiel oder wunderschöne Tees, die hier gebraut werden oder die hier gereicht werden. Und wirklich diese Herzlichkeit und auch diese Großzügigkeit auch in einem Luxushotel mit reinzubringen. Ja.
Ja. Und wenn man dann von Durchreisenden spricht, wie es früher war, ist es ja so, dass man bei Dubai immer, also ich kenne es so, dass ich mir immer die Frage stelle, mache ich nur Dubai, was heutzutage viel, viel häufiger vorkommt. Dubai ist eine absolut eigene Reise wert, aber es gibt auch immer wieder noch die das als Stopover nutzen. Und das ist im Grunde genommen das, was du gerade berichtet hast. Die sind dann vielleicht auf dem Weg nach Asien oder wieder zurück. Das habt ihr auch, oder?
Das haben wir auch, wobei wir hauptsächlich sehen, dass die Leute wirklich zum Urlaub hierher kommen. Und da glaube ich...
Schön, das ist wirklich schön, dass sich das so entwickelt hat. Ja. Das ist einfach toll.
Und da glaube ich, da bietet sich auch sehr viel, was man sehen kann. Also ich bin der festen Überzeugung, Dubai ist nicht nur ein Ort, um einen Schalturlaub zu machen, sondern da gibt es auch ganz, ganz viele andere kulturelle Sachen, die man sehen kann und die man machen kann, abseits vom Strandurlaub. Also in anderen Worten eigentlich eine sehr coole Kombination, wenn man mal einen Tag oder so nicht ausspannen im Strand möchte.
Ja, und man kann es auch kombinieren. Aktivität, ne? Hier Sport, genau. In die Wüste raus, alles Mögliche. Also das ist mega geil. Also ich würde sofort jeden Tag was machen oder ich mache es einfach auch und kann aber das paaren. Das finde ich total geil. Also das hast du.
Genau, Museen, Galerien,
Shopping.
Dubai hat auch eine wunderbares Opernhaus, wo tolle Sachen aufgeführt werden. Es gibt hier und in Abu Dhabi zwei Arenen, wo oftmals Konzerte sind. Über die letzten zwei Jahre haben Music Festivals auch in der Wüste auch so ein bisschen angefangen. Also es ist eigentlich nichts, was ich mir denken kann, was fehlen würde.
Was es nicht gibt.
Ja. Ja. Jetzt habe ich zum Abschluss der ersten Folge natürlich noch eine Frage nach Jumeirah, die mir immer wirklich, ganz, ganz früher war Dubai mal mein Zielgebiet, aber die habe ich mir nie beantwortet. Was war denn zuerst da? Hieß der Strand oder der Abschnitt, wo es begonnen hat, schon immer Jumeirah? Oder ist das durch euch, durch die Hotelkette entstanden? Also was war zuerst da, Huhn oder Ei? Und vielleicht bleiben wir dann auch ein bisschen bei Jumeirah, die ja einen wahnsinnig erfolgreichen Weg gemacht haben. Mittlerweile eben, wie du gesagt hast, London oder was weiß ich, auch im City-Bereich bekannt sind. Wie viele Hotels sind es insgesamt? Vielleicht können wir das noch so ein bisschen zum Abschluss erwähnen.
Der Stadtbereich, der Stadtbezirk war zuerst da. Der wird ohne H geschrieben und wir werden mit H geschrieben. Um es ganz genau zu machen. Das, ja.
Ich glaube, das wissen oder wussten nicht viele. Ich mir ziemlich sicher.
Und Jumeirah bedeutet so viel wie die brennende Glut. Ja? Damit kann der Sand gemeint sein, also warmer Sand. Aber damit kann auch gemeint sein, und da spanne ich den Bogen nochmal zu der arabischen Gastfreundschaft, natürlich vor jedem Zelt, vor jeder Behausung hätte wahrscheinlich ein Feuer gelodert, ja, das natürlich auch Reisende angezogen hat. Ja. Sieht man auch zum Beispiel bei uns in unserem Logo. Unser Logo symbolisiert so ein bisschen eine Fackel oder ein Feuer, was so brennt. Also das ist so ein bisschen die Geschichte dahinter.
Ah, jetzt weiß ich auch, wofür das steht.
Toll. Super. Ich würde sagen, genau damit machen wir dann auch am Donnerstag weiter.
Wenn der Marco mir noch kurz verrät, wie viele Hotels jetzt insgesamt sind.
Wenn man das, bitte. Ich habe eins gesagt.
Na, selbstverständlich.
Ja, Marco, kannst du die Saini bitte damit auch noch entlassen hier in der ersten Folge?
Es sind 9.
Wunderbar. Marco, vielen, vielen Dank. Das macht Riesenspaß und wir freuen uns auf Donnerstag. Und dann ja, machst du die Türen so richtig auf für uns. Ne? Dann kommen wir mal rein ins Hotel. und du zeigst uns.
Ja, alles. Dann packt mal die Koffer und wir sehen uns am Donnerstag.
So, auf jeden Fall, ey. Auf jeden Fall.
Ja, es gibt so viele Flüge aktuell nach Dubai, das darf ich noch sagen. So viele sogar. Es gibt Stuttgart und was weiß ich was, nicht nur wie Leute früher geglaubt haben, Frankfurt. Du kannst auf Düsseldorf fliegen, kannst überall hinfliegen. Also theoretisch können wir jetzt losfahren. Wir fliegen über Nacht. Wir könnten auch mit Emirates über Nacht fliegen, aber auch die Condor. Und also wirklich, wir jetzt sind alle. Ich habe, glaube ich, die Eurowings gesehen. Es fliegen gerade alle. Natürlich auch die Lufthansa und so weiter haben wir alle genannt. Aber wir können sofort wirklich los und dann schaffen wir das bis Donnerstag. Marco, also pass auf.
Ja, also wir machen uns auf zum Flughafen.
Ich mache mich schon mal auf den Weg zum Flughafen.
Ne, um du holst uns ab. Alles klar, wunderbar. Bis morgen früh dann. Danke dir. Ciao, ciao. Tschüss.
Dankeschön. Tschüss.